Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs, dem Politik-Podcast aus Koblenz. Ich bin Janina und heute sitzen mir Alex und Tabea gegenüber. Hi!
Hi! Hallo!
Möchtet ihr beiden euch mal kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich fange einfach mal an. Ich bin mal so dreist. Ja, ich bin Alexandra Karz oder einfach Alex. Bin jetzt seit ungefähr Anfang Corona, kurz vor Corona, bei den Grünen eingetreten und jetzt seit bald 2 Jahren im Vorstand bei den Grünen. Und jetzt versuche ich den nächsten Schritt zu gehen für die Stadtratsliste. Ursprünglich komme ich aus Essen und wohne jetzt aber auch schon einige Jährchen hier in Koblenz.
Und mein Name ist Tabea Stötter. Ich bin Umweltwissenschaftlerin und arbeite hier in Koblenz bei der Internationalen Rheinschutzkommission. Und ich bin seit 2019 bei den Grünen und auch seit 2019 im Stadtrat für die Grünen. Eine sehr intensive und spannende Zeit, nicht nur politisch. Ich habe inzwischen 2 kleine Kinder, 4 und 2 Jahre alt, die mich sehr auf Trab halten.
Alles klar. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit unserer Schnellfragerunde. Und zwar, Hunde oder Katzen?
Hund.
Klar. Also bei mir ist es nicht ganz eindeutig. Also wir hatten immer Katzen. Meine Eltern haben immer noch 2 Katzen, deshalb ich liebe Katzen, aber ich liebe auch Hunde. Ich würde mir nur aktuell keine anschaffen, weil ich keine Zeit dafür habe.
Alles klar. Wo wollt ihr denn mal unbedingt hinreisen?
Ja, also mein Traumziel ist eigentlich Norwegen. Da war ich auch schon öfter, werde ich auch in diesem Sommer wieder sein. Ich habe das Glück, diesen Sommer mal 5 Wochen Urlaub zu haben am Stück.
Okay, wow.
Ja, das wird super. Da haben wir einen Camper gemietet, fahren dann von Finnland hoch. Finnland möchte ich auch unbedingt mal hin und dann mal wieder nach Norwegen.
Sehr schön.
Ich habe drüber nachgedacht und ich muss sagen, Neuseeland wäre so mein Traumziel. Ich weiß nicht, ob das irgendwann passieren wird und ich will auch nicht darüber nachdenken, wie ich das kompensieren könnte. Und dann müsste ich ja mindestens irgendwie 3 Monate hinreisen, aber wenn es irgendwann möglich wäre, das wäre super.
Auf jeden Fall alles sehr, sehr schöne Länder und Ziele. Kann ich sehr nachvollziehen, muss ich sagen. Was ist denn euer absolutes Lieblingsessen?
Bei mir ganz klar Nudeln. Alle möglichen Arten von Nudeln.
Aber es ist ja auch sehr vielfältig, ne?
Ja, genau. Also, ja, Nudeln.
Bei mir ist das, glaube ich, auch so ein bisschen eine Heimatsache. Bei mir sind es Linsen mit Spätzle. Mm. Da hört man vielleicht raus, wo ich ursprünglich herkomme, also aus dem Schwabenland.
Und ansonsten eher ausschlafen oder seid ihr eher Frühaufsteherin?
Also unter der Woche Frühaufsteher. Liegt vielleicht auch daran, dass ich ursprünglich immer nach Bonn gependelt bin. Jetzt zum Glück nicht mehr jeden Tag. Aber so, also am Wochenende schlafe ich auch ganz gerne mal aus.
Ich glaube, ich bin eigentlich eine Frühaufsteherin. Also ich schlafe nicht so gerne in den Tag hinein, aber meine Mädels wecken mich gerne auch Samstag, Sonntag um 6 Uhr. Das könnte dann schon eine Stunde später sein, muss ich zugeben.
Alles klar. Und warum habt ihr euch ausgerechnet für die Grünen entschieden?
Ja, also die Frage ist eigentlich eher, warum haben wir uns entschieden, also zumindest bei mir, warum habe ich mich entschieden, politisch zu werden? Weil das ist dann die Grünen werden, war eigentlich eindeutig ganz klar. Weil das sind halt diejenigen, die sich für Umweltschutz und Tierschutz und so weiter einsetzen und das sind genau meine Themen.
Ja, bei mir war das eigentlich auch keine Frage. Ich bin in einem sehr umweltbewussten Haushalt groß geworden, habe dann meine ganze Ausbildungsphase, also ich habe umweltschutztechnische Assistentin gelernt, dann habe ich in Umweltwissenschaften Bachelor, Master, habe in Klimawissenschaften promoviert und als ich dann aus der Schweiz zurück nach Deutschland kam und mich so ein bisschen mit der deutschen Politik auseinandergesetzt habe, es wäre keine andere Partei in Frage gekommen, einfach so vom Hintergrund und vom Themenschwerpunkt.
Das klingt tatsächlich sehr logisch.
Ja, sehr eindeutig.
Genau. Alex, du hattest es ja eben schon mal erwähnt, ihr kandidiert logischerweise beide auch wieder für den Stadtrat. Alex, du auf Platz 3, Tabea, du auf Platz 11. Warum habt ihr euch denn dazu entschieden, 2024 wieder oder überhaupt für den Stadtrat zu kandidieren?
Also es war ein relativ langer Prozess. Also ich bin von Hause aus Elektroingenieurin und befasse mich deshalb sehr stark auch mit dem Thema Energie, Energiewende, also schon im Studium und jetzt auch auf der Arbeit bei der Bundesnetzagentur. Ja, und wir haben im Thementeam, also vor allem Holger und ich, relativ viel schon gemacht in dem Bereich, so Anträge auch vorbereitet, die dann auch im Stadtrat eingebracht wurden. Aber man hat halt, wenn man nicht selber im Stadtrat ist, nicht so die Möglichkeit, wirklich selber aktiv was umzusetzen. Und jetzt habe ich halt einfach mal Lust, selber auch aktiv dazu beizutragen, dass sich hier was bewegt.
Ja, ich bin ja im Moment im Stadtrat und es ist eine sehr spannende Arbeit, auch wenn es herausfordernd ist, gerade mit zwei Kindern die ganzen Termine geregelt zu bekommen. Das heißt auch am Anfang, als es darum ging, wer möchte kandidieren, war ich erstmal zurückhaltend und meinte, ja, wenn das, ich muss nicht nochmal. Aber ich denke schon, dass es eine sehr wichtige Arbeit ist. Auch auf kommunaler Ebene werden sehr wichtige Entscheidungen getroffen. Und dazu möchte ich einfach meinen Teil beitragen. Und ich denke, es ist auch einfach wichtig, dass im Stadtrat eigentlich möglichst alle Bevölkerungsgruppen vertreten sind. Das ist derzeit überhaupt nicht der Fall, natürlich. Sehr männlich, eher älter geprägt. Jetzt nicht unbedingt bei den Grünen, aber so im Durchschnitt. Und ja, deshalb bin ich auch bereit, das nochmal zu machen. Es wird auch immer einfacher mit den Kindern und es macht schon auch Spaß, gerade so, wenn man fachlich in den Ausschüssen arbeiten kann, ist das schon gut.
Ihr hattet es ja beide auch so ein bisschen schon mal angerissen, so den persönlichen Prozess bis zur Listenaufstellung, aber möchtet ihr vielleicht mal ein bisschen näher drauf eingehen, wie das für euch war, bis quasi das letzten Oktober dann feststand, wie die Liste aussieht?
Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Prozess mit sehr vielen Gesprächen. Ja, also wir haben ja auch das Glück, dass wir hier mit der Vorstandssprecherin und dem Sprecher Christopher und Kim ja zwei sehr aktive haben, die auch aktiv auf Menschen zugegangen sind und mit ihnen gesprochen haben. Das war bei mir natürlich genauso. Wir haben da viele Gespräche geführt und auch im privaten Bereich. Und ja, am Ende war es dann so, dass eigentlich alle gesagt haben, mach das, und dann habe ich es gemacht.
Ja, ich glaube, ich habe es schon angedeutet. Also ich war zuerst mal eher zurückhaltend, einfach wegen der Organisationsschwierigkeit. Aber ja, ich bin motiviert, nochmal mitzuarbeiten, wenn es denn klappt mit Listenplatz 11. Und dann schauen wir weiter.
Ja, mit Sicherheit.
Genau.
Mit welchen Themen wollt ihr denn in den Stadtrat gehen und euch da besonders einsetzen?
Das Thema heute ist ja auch Natur und Umwelt, und das sind so auch meine Schwerpunkte. Klar, die ganzen Umweltthemen, Grün in der Stadt, den Stadtwald naturnäher gestalten, die Gewässer renaturieren, an den Klimawandel anpassen, Klima schützen, auch Abfallvermeidung. Ich würde gerne das Abfallwirtschaftskonzept, was entwickelt wurde, mit begleiten, auch in den Gremien. Und neu jetzt einfach, weil es mein Alltag ist, Kitas, Schulen, Spielplätze, ist einfach so ein Themenfeld, in das ich hineingewachsen bin und was ich auch natürlich mit reinnehme.
Also bei mir gibt es eigentlich hauptsächlich zwei Themen, die ich mit reinnehmen würde. Das eine ist, ja, ganz klar von meiner Ausbildung her, Energietechnik, natürlich dann das große Thema Energie, was ich aktiv mit begleiten möchte. Da tut sich auch gerade sehr, sehr viel in dem Bereich, und ja, da kann ich auch fachlich sehr viel zu beitragen. Und ein anderes Thema ist bei mir auch Umwelt. Also da habe ich zwar nicht so die fachliche Expertise wie Tabea, aber da ich mich privat sehr dafür interessiere von klein auf, ja, möchte ich da auch ganz gerne mitarbeiten und meinen Teil dazu beitragen.
Warum sollten denn die Koblenzerinnen und Koblenzer genau euch wählen? Die unangenehmste Frage meistens in diesem Blog.
Sich selber zu bewerben ist immer schwierig, aber ich glaube, wir haben es auch schon ein bisschen angerissen. Mhm. Also hier neben mir, Tabea, ist die absolute Expertin im Bereich Umwelt. Also ist das auf jeden Fall schon mal ein super Grund, sie da zu wählen. Und ja, genau, ich bin halt eine der wenigen Ingenieurinnen, die auf der Liste stehen. Und das wäre halt ein Grund, mich zu wählen für ja, den Bereich Energie. Und ich bin natürlich auch sehr, sehr interessiert in anderen Themen, vor allem bei Umwelt, und bin auch bereit, mich da immer weiter reinzuarbeiten und da mitzumachen.
Ja, ich glaube, Fachwissen bringen wir mit, das ist schon mal gut. ich habe darüber nachgedacht und ich glaube, dass ich ein sehr konstruktiver und zielorientierter Mensch bin. Das ist manchmal nicht so förderlich, weil da kommt man nicht so gut in die Rheinzeitung, sage ich mal. das ist nicht so mein Ding, aber Themen voranbringen und einfach in der Sache weiterbringen, das ist eigentlich mein Ding. Und ich glaube, dass man auch diese Menschen, also es braucht so eine Mischung. Und ich glaube, diese Menschen braucht man eben auch in der Fraktion und auch im Stadtrat.
Alles klar. Worauf freut ihr euch denn besonders? Wir haben ja noch ein bisschen Wahlkampf vor uns. Wir sind zwar auch schon mittendrin, aber worauf freut ihr euch denn noch so?
Ja, also ich habe mich aufs Plakatieren sehr gefreut. Das haben wir jetzt einen Großteil schon abgeschlossen und bin ich auch sehr positiv eigentlich von überrascht gewesen. Ja, ansonsten haben wir natürlich noch sehr viele Events. Also Samstag steht was Großes an. Wir haben noch sehr viele Infostände und bei Infoständen. Das macht meistens auch Spaß, wenn man dann wirklich mal interessierte BürgerInnen hat, die dann auf einen zukommen und man schöne Gespräche führen kann.
Ja, bei solchen Gesprächen freue ich mich vor allem, wenn es tatsächlich kommunale Fragen gibt und nicht über Bundespolitik diskutiert wird. Das finde ich immer sehr schön, wenn man richtig vor Ort was besprechen kann. Allerdings muss ich sagen, der Wahlkampf ist jetzt nicht so mein...
Nicht so das Steckenpferd?
Nicht so unbedingt. Also ich freue mich eigentlich, wenn man wieder einfach tatsächlich arbeiten kann.
Ja, das sehe ich aber genauso. Also ich bin auch nicht so der Mensch, der gerne irgendwie immer vor Kameras steht und... Ja, ich glaube, da sind wir beide nicht so die
beiden. Es ist ja richtig gut, dass ihr heute hier im Podcast seid und euch und euer Thema einmal fokussiert betrachten.
Genau, wir müssen jetzt den Wahlkampf noch machen und dann können wir wieder fachlich arbeiten.
Sehr gut. Sehr schön, dass ihr da so wahnsinnig motiviert seid. Habt ihr denn auch Sorgen in Bezug jetzt auf den restlichen Wahlkampf und die Wahl an sich auch?
Also ich muss sagen, ich hatte vorher große Sorgen, aber so die letzten Wochen haben mir die Sorgen so ein bisschen genommen. Weil gerade auch beim Plakatieren habe ich eigentlich damit gerechnet, dass wir eher beleidigt und beschimpft werden. Aber witzigerweise war genau das Gegenteil der Fall. Also wir haben mehrere Leute getroffen, die wirklich begeistert waren, die nett waren, die uns irgendwie ja sich dafür bedankt haben, dass wir aktiv sind. Und das war für mich sehr positiv.
Das ist sehr schön, dass du das so positiv wahrgenommen hast. Ich habe schon so meine Ängste, was den Wahlkampf und auch die Wahl angeht, weil es einfach... es wird sehr polarisiert, die Gräben werden tiefer und insgesamt das Klima wird rauer, sagen wir so. Also man merkt es schon bei den Reden im Stadtrat, das ist auch nicht so erfreulich. Und wenn dann Plakate zerschnitten werden etc., ist das auch nicht so schön. Also ich hoffe, dass die Wahl so ausgeht, dass man im Stadtrat nach wie vor gut demokratisch arbeiten kann. Ich habe es schon so meine Ängste, dass die Stimmen, die sehr schwierig sind im Stadtrat, vielleicht auch zunehmen. Also ich hoffe wirklich, dass viele Leute zur Wahl gehen und demokratisch wählen.
Sehr guter Appell.
Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Ich meine, man hat ja auch gesehen, natürlich gibt es dann auch diese Negativbeispiele, wie dass unsere Geschäftsstelle beschmiert wird. Und sowas kommt da leider auch immer vor. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor dem Ergebnis. Wobei bei mir so ein bisschen der Eindruck ist, dass Koblenz nicht ganz so schlimm ist wie der Bundestrend. Also man hat hier zwar auch ein raues Klima mittlerweile im Vergleich zu vor ein paar Jahren, aber ich habe das Gefühl, es ist nicht ganz so schlimm wie in manchen anderen Regionen.
Wir hatten es ja auch schon angesprochen oder ihr habt es auch angesprochen, das heutige Thema ist ja Natur und Umwelt. Da springen wir jetzt dann direkt mal fachlich rein. Und zwar, was sind denn hier grüne Erfolge auf dem Gebiet und was hat so der Stadtrat in den letzten Jahren da erreicht?
Soll ich mal anfangen und du ergänzt dann, weil du hast ja alles mitbegleitet die letzten Jahre und für mich mal so ein absolutes Highlight-Thema, was glaube ich sehr, sehr gut ist, um Koblenz auch grüner zu machen, ist die Baumschutzsatzung. Also die wurde ja jetzt durchgebracht und das bedeutet, man kann jetzt nicht einfach so auf gut Dunken irgendwelche Bäume fällen, sondern man muss halt ein paar Dinge beachten. Also wenn in Höhe von einem Meter der Umfang 80 Zentimeter hat oder mehr, dann darf man diesen Baum nicht einfach so fällen. Und ich denke mal, das ist einer der ganz, ganz großen Punkte, die in den letzten Jahren durchgesetzt wurden.
Ja, und ich möchte da auch darauf hinweisen, dass es meistens nicht ich glaube, die meisten Privatpersonen fällen sowieso nicht ihre Bäume im Garten. Es geht mehr darum, dass wenn jetzt irgendwo Leitungen verlegt werden etc., dass das eben gemeldet wird und dass dann auch Ersatzpflanzungen her müssen. Das ist schon sehr positiv, hat sich das entwickelt. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir haben ja ein großes Thema mit dem Klimanotstand und da sind ja sehr viele Maßnahmen drin, die da beschlossen wurden. Und auch da sind sehr viele Maßnahmen drin, die eben Natur und Umwelt betreffen. Das heißt, wir haben zum Beispiel gesagt, mindestens 300 neue Bäume in die Stadt. Und dieses Ziel ist beispielsweise schon übererfüllt worden. Das heißt, wir haben Das sind jetzt keine Ersatzpflanzungen, sondern zusätzlich gibt es eben über 300 neue Bäume in der Stadt. Dann haben wir Schutz von Insekten und der Artenvielfalt. Vielleicht sind manchen schon diese Blühstreifen aufgefallen mit den Wildblumenwiesen als eine Maßnahme. Also überall gibt es so kleine Dinge, die passieren. Wir wollen natürlich Dächer begrünen, wo immer möglich. Wir haben das beschlossen, das kommt, das ist auf dem Weg, dass zum Beispiel auch auf Friedhöfen, da merkt man, dass man nicht mehr so viel Fläche braucht, weil es eben mehr Urnengräber gibt beispielsweise und die Flächen, die dann übrig sind, die können dann auch wieder genutzt werden für die Bevölkerung, aber auch für Insekten und andere Arten. Es gibt noch viele mehr. Ich möchte noch zwei Sachen hervorheben. Einmal eine sehr große Sache, der Flächennutzungsplan, der noch nicht ganz durch ist, aber da geht es eben darum, wie wird die Fläche unserer Stadt genutzt? Und das ist sehr essentiell. Und da gab es sehr viele Anträge, dass eben nicht weiter versiegelt wird, dass nicht noch ein Parkplatz gebaut wird, dass auch die landwirtschaftliche Fläche bleibt und nicht weiter versiegelt wird. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und noch eine kleine Sache, die aber auch wichtig ist, auch in den, nicht nur im Stadtrat, sondern auch in den anderen Gremien kann man ja kann man Anträge stellen. Und da haben wir beispielsweise einen Antrag zum Stadtwald, dass hier eben der Wasserrückhalt erhöht wird. Auch solche, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleinere Dinge sind eben wichtig.
Also es ist relativ viel passiert, was teilweise ja auch die BürgerInnen gar nicht mitbekommen. Also gerade sowas wie im Stadtwald, das sehen halt die wenigsten. Aber das mit den Blühstreifen, das ist halt auch wirklich vielen schon positiv aufgefallen. Mhm. Und das ist halt mal sowas, ja, wo man auch wirklich einfach als ganz normaler Bürger, Bürgerin sehen kann, was da so passiert.
Wenn man so über die Straße läuft, ne, das war schon
Veränderungen quasi. Da freue ich mich auch jedes Mal, wenn ich diese schönen Blühstreifen sehe. Also das ist total toll.
Und man muss auch sagen, es wird ja in den nächsten Jahren noch mehr kommen. Also viele Dinge sind jetzt angestoßen. Es gibt Machbarkeitsstudien etc., Maßnahmenprogramme. Und da wird sich in den nächsten Jahren, selbst wenn wir keine Anträge stellen, wird sich noch einiges positiv entwickeln.
Alles klar. Wir haben ja auch hier eine besondere Lage an zwei Flüssen, die wir hier direkt bei uns vor der Tür haben. Was muss denn da besonders beachtet werden, wenn es um Naturschutz geht?
Ja, die Flüsse machen erstens mal Koblenz wunderschön, muss man sagen,
das ist
sehr
richtig.
Lebenswert. Die Flüsse und die Gebiete drumherum sind natürlich wichtige Biotope, sind wichtig für ganz viele Arten, die da leben. Sie sind auch wichtig, dass wir uns mit Hochwasserschutz auseinandersetzen. Natürlich gibt es hier schon einige Maßnahmen und da muss man auch schauen, wo immer möglich, dass man Auen renaturiert, dass man natürliche Rückhalteflächen schafft. Das ist für Rhein und Mosel hier in Koblenz schwierig, weil es einfach Schifffahrtsstraßen sind. Aber natürlich bei kleineren Gewässern ist das sehr wichtig. Und auch, ja, ich sag mal Rheinlach und so weiter, kann man gucken, dass das einigermaßen naturnah ist. Die Rhein und Mosel sind natürlich auch wichtig für die Klimaanpassung. Das heißt, wir haben hier Kaltluftgebiete, die eben unsere Stadt abkühlen können. Und der Rhein versorgt uns auch mit Trinkwasser. Also unser Trinkwasser, was wir täglich konsumieren, ist praktisch Uferfiltrat mehr oder weniger. Wir sind vom Rhein abhängig, was unsere Trinkwasserversorgung angeht. Und deshalb sollten wir auch wirklich verantwortungsvoll damit umgehen und beispielsweise auch unser Abwasser entsprechend auch reinigen. Das heißt, unser Abwasser geht auch wieder in den Rhein. Und hier wollen wir ja gerne, dass auch dieses Abwasser noch stärker gereinigt wird, dass wir eine zusätzliche Reinigungsstufe haben, um eben auch Mikroverunreinigungen oder Mikroschadstoffe, Spurenstoffe, es gibt unterschiedliche Begriffe dafür, dass die auch größtenteils entfernt werden. Das heißt, alle möglichen Rückstände aus Arzneimitteln, aus Pflegeprodukten, aus Putzmitteln etc., das landet ja auch alles im Wasser und wird eben nicht richtig zurückgehalten. Deshalb möchten wir gerne unser Abwasser noch besser reinigen.
Genau, ich denke auch, das ist eine sehr wichtige Forderung, weil viele Menschen denken ja gar nicht so ganz darüber nach. Also das Abwasser ist halt Abwasser, das wird irgendwie gereinigt und was dann passiert, darüber macht sich halt keiner einen Kopf. Und das wird natürlich wieder zurückgeführt und es sollte möglichst sauber zurückgeführt werden. Dementsprechend diese vierte Reinigungsstufe, das wäre schon super, wenn wir das umgesetzt bekommen. Das ist halt eine Sache und das andere auch, also es ist immer super schön, an so einem Fluss zu leben. Und da spazieren zu gehen, wenn man da jetzt mal spazieren geht und mal drauf achtet, wie viel Müll da auf dem Boden auch liegt oder auch gerade Zigarettenstummel, das ist halt auch, sobald Hochwasser kommt oder Starkregen, landet alles in den Flüssen. Und was in den Flüssen landet, landet vielleicht auch irgendwann mal im Meer. Dementsprechend wäre es halt hier auch wichtig, wenn man halt dieses Privileg hat, an Flüssen zu wohnen, da auch ein bisschen rücksichtsvoll mit umzugehen.
Bieten die Flüsse denn auch besondere Möglichkeiten oder Chancen für Koblenz?
Ja, abgesehen natürlich vom Tourismus, was uns natürlich eine große Chance bietet und Koblenz sehr attraktiv macht. Da auch wieder aus Sicht der Energie ist es natürlich eine große Chance, weil das Wasser einfach Wärmeenergie gespeichert hat, die man nutzen kann mit Flusswärmepumpen, um dann vielleicht ganze Quartiere damit zu beheizen. Das ist auf jeden Fall ein Riesenpotenzial, was ja jetzt auch geprüft wird.
Und generell, wie kann Koblenz umweltfreundlicher und klimaneutraler aufgestellt werden?
Ich denke, der grobe Weg ist klar. Unsere Energie muss erneuerbar sein, unser Verkehr muss nachhaltig sein und wir brauchen mehr Grün in der Stadt. So mal grob gesagt. Und dann gibt es ganz viele Einzeldinge, die wir auch schon teilweise angesprochen haben jetzt gerade.
Genau, und viel, was ja auch schon angestoßen wurde eben. Und wir müssen einfach weiter daran arbeiten, dass das auch wirklich alles umgesetzt wird und dann eben auch noch weiter ausgebaut wird. Also wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir haben zwar einige Prozesse, die Wärmeplanung und auch im Bereich Entsiegelung haben wir schon viel getan, auch mit den Stadtbäumen. Aber ja, wir sind noch lange nicht am Ziel. Man kann nie genug Grün in der Stadt haben.
Und das ist ein guter Punkt. Es gibt sehr viele Pläne, aber die Umsetzung, die ist meistens etwas schwerfällig. Das heißt, man braucht da auch tatsächlich die Politik, die immer wieder mal den Finger in die Wunde legt und sagt, was ist eigentlich hier passiert? Geht's voran oder nicht und wieso nicht? Und ja, deshalb muss man das schon auch aktiv begleiten, diese Pläne, sage ich mal.
Wir haben das Konzept einer Schwammstadt, was wir auch gerne umsetzen möchten hier in Koblenz. Könnt ihr kurz erklären, was das überhaupt ist und was das der Stadt bringen soll?
Willst du oder ich?
Also prinzipiell ist eine Schwammstadt ist also ein Konzept der Stadtplanung und das Regen- und Oberflächenwasser soll eben aufgenommen werden und nicht abgeleitet werden. Also wir wollen nicht das Wasser in einem Kanal in das Abwassernetz ableiten, sondern wir wollen es versickern, wo es ankommt. Das reduziert Überflutungen bei Starkregenereignissen und verbessert natürlich auch das Stadtklima.
Genau, deshalb wird ja auch immer bei vielen Bauvorhaben auch geprüft. Also es muss beachtet werden und da muss eben dann dafür gesorgt werden, dass es auch versickern kann. Also einfach nur das Wasser vom Dach irgendwie in die Kanalisation zu leiten, ist halt keine gute Maßnahme. Ist es ganz gut, dass es diese Vorschriften gibt, aber sie müssen eben auch immer geprüft und eingehalten werden, weil in Ausschüssen zum Beispiel kommt es halt auch sehr oft vor, dass es dann Bauvorhaben gibt und dann der Bauherr mal wieder sagt, oh nee, das geht aber nicht oder ich will das aus den und den Gründen nicht. Und da muss man dann eben aufpassen, dass das nicht einfach durchgewunken wird, sondern dass man dann wirklich den Finger in die Wunde legt und sagt, warum geht das nicht und ist das wirklich so und kann man das nicht doch irgendwie anders machen?
Das heißt, wie könnte das hier vor Ort konkret umgesetzt werden?
Also das meiste wird ja schon angegangen, also eben zum Beispiel bei neuen Bauvorhaben. Was, glaube ich, noch ein bisschen offen ist, ist im Bestand. Da ist meines Wissens nach noch sehr viel Nachholbedarf. Man könnte eben anfangen mit einfach Entsiegelung von großen Flächen, also so eine hässliche Fläche wie der Zentralplatz zum Beispiel. Damit könnte man mal anfangen, das erstmal zu entsiegeln, zu gucken, dass es irgendwie versickern kann. Also überall, wo auch auf Parkplätzen zum Beispiel, könnte man prüfen, muss das denn wirklich alles asphaltiert sein oder kann man da irgendwie eine andere Möglichkeit schaffen. Also überall, wo einfach viel Beton ist, müsste man prüfen, ob es auch andere Möglichkeiten gäbe. Und auch die Privatmenschen können dazu beitragen, indem sie halt nicht das Regenwasser einfach nur abfließen lassen, sondern vielleicht eine Zisterne installieren und damit dann irgendwie den Garten bewässern. Also man kann auch im Privaten einiges dazu beitragen.
Vielleicht nochmal kurz den Begriff Entsiegelung. Was bedeutet das?
Ja, Entsiegelung, schöner Begriff. Das bedeutet im Prinzip, dass man versiegelte Flächen, also Flächen, wo das Wasser nicht Flächen, die nicht durchlässig sind, wo das Wasser nicht abfließen kann, dass man die so umbaut, dass das Wasser wieder versickern kann.
Das heißt, andere Beläge zum Beispiel auf Flächen anbringen, die kein Beton oder Asphalt sind.
Genau, ja. Und es gibt auch Beläge, die wasserdurchlässig sind, obwohl sie vielleicht gar nicht so aussehen. Also es muss jetzt nicht immer Gras sein.
Ja, was auch sehr wichtig ist, weil zum Beispiel der Zentralplatz, der wird ja auch genutzt. Also da werden Stände gestellt, da wird sogar ein Riesenrad gestellt und ein Kettenkarussell. Und natürlich müssen diese Dinge möglich sein, aber es gibt da eben inzwischen schon sehr schöne Lösungen und Entsiegeln ist auf jeden Fall möglich, auch an diesen Stellen.
Ich glaube, Tabea, du hattest es schon mal angesprochen, Grünflächen, mehr Grünflächen in Koblenz. Warum ist es denn innerhalb unserer Stadt so wichtig und wie und wo könnte, gibt es da vielleicht zentrale Punkte, wo man sagt, das wäre, da wäre es super, wenn wir es genau da ansetzen?
Ja, wir brauchen Grünflächen auf jeden Fall in der Stadt, nicht nur, weil es schön ist. Es gibt zwei große Punkte, würde ich sagen. Einmal natürlich für die Artenvielfalt, das sind Trittsteinbiotope, wo die Arten eben auch wandern können, wo sie sich ansiedeln können. Und es ist auch für uns einfach sehr wichtig, wenn wir denken, dass jetzt die Temperaturen immer mehr steigen, irgendwann können wir uns auf manchen Flächen nicht mehr aufhalten und Grünflächen kühlen. Die haben einfach eine natürliche Kühlung. Da helfen tatsächlich, es gibt Studien, da hilft schon die Beikräuter zwischen den Steinen, hilft tatsächlich schon, einen Platz abzukühlen. Aber natürlich hätten wir gerne Bäume, die auch Schatten spenden und die einfach mehr Verdunstungsfläche haben und dann die Innenstädte auch abkühlen.
Genau, also Verdunstung hast du ja auch schon angesprochen, das ist eben einer der Effekte, der zur Kühlung beiträgt. Also es ist nicht nur einfach diese schattenspendende Wirkung, sondern eben das Verdunsten an sich kühlt auch die Temperatur ab. Dementsprechend brauchen wir möglichst viel Grün, große Blätter, haben eine große Fläche, viel Verdunstung. Deshalb sind Bäume natürlich besonders gut, aber leider können wir an vielen Stellen auch keine Bäume pflanzen, wenn zum Beispiel Tiefgaragen drunter sind. Aber da kann man dann eben auch Alternativen suchen, Hecken, Sträucher. Also es gibt so viele Dinge, die man da prüfen kann und die schön aussehen und wo sich dann alle im Nachhinein drin freuen, wenn wir das erstmal umgesetzt haben.
Das heißt, damit wird ja auch die Qualität der Innenstadt zum Beispiel, wo man sowas umsetzen könnte, ja auch wieder stark gehoben, oder?
Ja, absolut. Auf jeden Fall. Und ich denke, ein Platz, den wir beide schon genannt haben, der Zentralplatz ist einfach ein schwieriger Ort, an dem man sich im Sommer sehr ungern aufhält, obwohl es da diesen Brunnen gibt. Das reicht einfach nicht. Da muss was gemacht werden.
Ja, ich finde, man merkt es ja auch selber extrem, wenn man irgendwie von einem Park rausläuft, wieder in die Stadt hinein, dass es auf einmal schlagartig richtig heiß wird. Also es sind einige Grad Temperaturunterschied, die man ja selber einfach schon merkt, ohne dass ich jetzt irgendwie das wissenschaftlich prüfen müsste. Dementsprechend, es ist einfach überfällig und der Zentralplatz ist halt, es wäre vielleicht mal so ein schönes Pilotprojekt, um da mal irgendwas umzusetzen.
Ja. Man merkt es ja auch oft, ne? Gerade im Sommer, wenn es sehr, sehr heiß wird, die Leute tummeln sich unten an den Rheinanlagen, wo es schattig ist, wo Wiesen sind, wo die Flüsse sind und man merkt direkt, da ist es einige Grad kälter und wesentlich angenehmer, sich aufzuhalten als in der Innenstadt.
Genau.
Bei Freiflächen, jetzt zum Beispiel auch der Garten Herlet, die sollten ja eigentlich effektiv genutzt werden und auch angepasst werden. Was ist denn damit gemeint und wie kann das funktionieren, diese Freiflächen?
Also erstmal möchte ich sagen, dass wir wirklich für den Garten Herlet gekämpft haben, aber leider hatten wir keine Mehrheit. Das ist sehr, sehr, sehr schade, weil es eben in der Stadt ganz wenig solche Refugien, sage ich mal, gibt. Vor allem so ursprüngliche, die gewachsen sind, die einfach schon lange bestehen. Und Freiflächen sind natürlich wichtig, einerseits für das alles, was wir gerade angesprochen haben, mit der Versickerung, mit für die Artenvielfalt, für das Stadtklima, auch als Kaltluftschneisen. Wir wollen nicht alles zupflastern, sondern wir wollen wirklich so Schneisen freilassen, wo auch die Luft sozusagen von außen durchpusten kann und die Stadt ein bisschen abkühlt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, es gibt einfach nur noch so wenig solche Flächen in der Innenstadt. Das ist einfach so dicht.
Ja, absolut. Und beim Garten Herlet war es natürlich nochmal besonders traurig, weil das ist ja nicht einfach nur eine Freifläche, sondern die Anwohner haben sich da gerne hingesetzt und sich gefreut, dass es ein bisschen kühler ist. Die Schulen drumherum haben das auch genutzt als Garten. Und vielleicht kann man ja auch sowas in der Art noch woanders etablieren, wo man eh Freiflächen hat, dass man vielleicht auch ein paar Hochbeete hinstellen könnte und sich dann eben auch Schüler und Schülerinnen daran erfreuen, dass sie das vielleicht auch nutzen könnten und da ein bisschen was lernen können.
Alles klar. Es wurde ja auch schon mehrmals die Tierwelt angesprochen. Tier und generell Artenschutz ist ja auch ein großes Thema hier in Koblenz und vor allem ja auch bei uns Grünen. Wo kann denn hier angesetzt werden? Es wurde ja schon viel zum Beispiel bei der Katzen- oder auch bei der Taubenhilfe gemacht. Aber was kann man da noch weiter ausbauen oder wo könnte man vielleicht auch grundsätzlich nochmal ansetzen?
Ich denke mal, hervorheben müssen wir erstmal, dass wir jetzt seit 2022 endlich so eine Katzenschutzverordnung haben, die sehr, sehr wichtig ist, die mittlerweile in vielen Städten auch umgesetzt ist und einfach dazu führt, dass wir, also Freigänger müssen kastriert werden und das führt dann dazu, dass es nicht mehr so viele wilde Katzen, die kein Zuhause haben, in der Stadt gibt, die sich dann einfach unkontrolliert weiter vermehren, sondern das ist wichtig, Freigänger zu kastrieren und dafür zu sorgen, dass es eben keine unkontrollierte Vermehrung gibt. Das ist ein sehr guter Erfolg von unserer Fraktion gewesen.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja die Katzen- und Stadttaubenhilfe und die leisten wichtige Arbeit. Und ich denke, solche Initiativen muss man auch stärken. Man muss dieses Ehrenamt stärken, man muss auch auf die hören. Und die schreiben uns auch an, wenn irgendwie Vorfälle sind oder sowas. Und dann kann man das weiter verfolgen. Aber die Verwaltung kann und muss auch nicht alles selber machen, sondern es gibt diese Initiativen und diese Menschen, die sich engagieren und man muss das einfach wertschätzen und den Kontakt suchen und den Dialog suchen, weil die sind ja engagiert und sind schon lange damit beschäftigt.
Ja, genau. Also auch gerade in dem Taubenschutz geht es ja darum, dass man auch betreute Verschläge hat, damit die Tauben dort eben vernünftiges Futter bekommen. Tauben sollten keine Brotreste essen, das ist nicht gut, da kriegen die Durchfall von. Das ist eben nicht ihr normales Futter und da werden sie halt vernünftig gefüttert und da kann man dann auch gezielt die Eier austauschen, um eben da auch ein bisschen auf die Vermehrung einzuwirken.
Könnt ihr vielleicht nochmal ein bisschen mehr auf den Punkt der Artenvielfalt eingehen, wie wir das hier sicherstellen können oder vielleicht auch überhaupt, warum Artenvielfalt so wichtig ist?
Ich glaube, da gibt es ja auch wieder zwei Aspekte. Es gibt ja sowohl die Tiere als auch die Pflanzen. Und ein schönes Beispiel ist vielleicht die Südallee. Also schön, je nachdem, von welcher Seite man es betrachtet. Weil da gab es ja die Planung, wirklich nur eine einzige Baumart zu pflanzen, was jetzt nicht wirklich sinnvoll ist. Weil wenn dann mal einfach ein Baum abgängig ist, eine Art, dann wären auf einen Schlag alle Bäume hinüber. Und da setzt sich unser neuer Baudezernent gerade sehr stark dafür ein, dass da eben auch andere Arten hinkommen. Und ich denke, es sieht auch ganz gut aus, dass da auch ein bisschen die Artenvielfalt gestärkt wird, dass da verschiedene Bäume hinkommen. Das ist sowohl auch wieder für die Tierwelt natürlich gut, weil jede Tierart vielleicht auch eine andere Pflanzenart bevorzugt. Aber es ist eben auch gut in Hinsicht auf den Klimawandel, wenn es irgendwie heißer wird, wenn neue Krankheiten kommen, dass dann eben nicht alle Bäume auf einmal anfällig werden.
Ja, ist natürlich auch für den Stadtwald relevant, dass wir da auch Mischkulturen haben und nicht nur eine Art, die dann vom Borkenkäfer befallen wird und plötzlich ganze Flächen nicht mehr existent sind. Insgesamt ist Artenvielfalt wichtig, weil sonst die Systeme sehr anfällig werden. Und da haben wir natürlich schon auch Probleme immer wieder mit Arten, die einwandern. Ich denke, alle kennen die Nilgänse, die hier sehr stark vertreten sind.
Nutrias.
Und die Nutrias. Gut, die sehen zumindest noch süß aus. Aber ja, aber das sind einfach Probleme für unsere heimischen Arten, die dann verdrängt werden, die in dem Fall dann schwächer sind und keine Nistplätze mehr finden etc. Und die eingewanderten Arten sich einfach massenhaft vermehren, so dass sie nicht mehr haltbar ist. Und das sollte vermieden werden.
Wenn man dazu sagen muss, dass ja auch wieder der Mensch schuld ist, dass gerade auch bei den Nilgänsen, dass die hier sind, weil die ursprünglich ja mal in Parks ausgesetzt wurden, weil sie so schön aussehen. Das gleiche wie mit den Tauben. Die sind ja auch nicht freiwillig hier, sondern das ist ja auch ein menschengemachtes Problem.
Mhm. Aber das heißt, Vielfalt ist
Vielfalt immer ist gut. Immer gut. Egal wo, egal Vielfalt ist Bereich. Immer gut. Genau. Du hattest es ja gerade angesprochen, der Stadtwald. Wie sieht's denn hier aus? Das ist ja auch ein wichtiges Gebiet außerhalb der Innenstadt, mit vielen Problemen, vielen Vorteilen, die da vorhanden sind. Wie können wir denn hier den Stadtwald auch, ja, die Klimaanpassungen quasi dahingegen machen, dass der Stadtwald fit bleibt im Endeffekt und auch uns weiterhin, ja, ein schönes Naherholungsgebiet im Endeffekt ja auch gibt. Ja.
Schönes Naherholungsgebiet und Kaltluft, die darüber kommt und alles. Der Stadtwald ist schon gebeutelt, wie eigentlich fast alle Wälder rundherum. Und es wird nicht einfacher mit dem Klimawandel. Das heißt, auch da muss geschaut werden, dass man den Stadtwald irgendwie gut naturnah entwickelt, dass man da Mischkulturen entwickelt, dass der nicht so anfällig ist auf einzelne Krankheiten oder Schädlinge. Auch da, wie mit diesem Wasserrückhalt, versuchen wir, dass der ein bisschen resilienter wird, auch für Trockenphasen, dass man auch Gebiete vielleicht nicht mehr so intensiv bewirtschaftet, dass man auch nicht mehr so viele Rückegassen hat, wo der Boden eben sehr verdichtet ist und das Wasser einfach bloß abfließt, dass ja die Bodenstruktur sich wieder ein bisschen erholen kann. Insgesamt, dass auch ja naturnah bewirtschaftet wird, in dem Sinne, dass auch Totholz stehen bleibt, dass da auch Arten sich wohlfühlen, dass man Flächen auch aus der Bewirtschaftung rausnimmt, auch für die Artenvielfalt und einfach auch für den Erhalt des Stadtwaldes. Und habe ich noch was vergessen?
Ich glaube, das war schon soweit alles. Also sind ja auch unsere Forderungen zum Beispiel, dass wir 10% rausnehmen wollen aus der Bewirtschaftung. Mhm. Und ja genau, wir setzen uns ja auch dafür ein, ihn zu zertifizieren nach Naturlandkriterien.
Genau.
Dann ist ja noch ein großer Punkt, vor allem bei uns Grünen, dass wir unsere Konzepte ja doch immer ganzheitlich denken. Wieso kann denn die soziale Ungerechtigkeit noch stärker werden und noch mehr ins Ungleichgewicht fallen, wenn wir nicht mehr auf unsere Natur achten und diese nicht ausreichend schützen?
Ja, im Endeffekt ist es ja auch immer so, dass egal was passiert, was jetzt irgendwie hier oder da kaputt geht, nicht mehr funktioniert, die reichen Menschen finden immer eine Lösung. Also die können sich das kaufen, dass sie sich da irgendwie freikaufen, irgendein schönes, eine Wohnung oder ein Haus haben mit einer schönen Klimaanlage, dann ist es ihnen im Zweifel noch egal, wie heiß es wird, aber Menschen, die eben weniger verdienen, können sich das vielleicht nicht leisten. Die sind einfach darauf angewiesen, dass wir auch noch eine normale, lebenswerte Welt haben, die sich vielleicht nicht so extrem aufhitzt, dass sie eben auch Spots finden in der Stadt, wo man hingehen kann, kostenlos und sich abkühlen kann. Das ist einfach für die soziale Gerechtigkeit sehr wichtig, dass wir darauf achten.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Also nicht jeder hat einen eigenen Garten und ist eben darauf angewiesen, dass man auch Grünflächen in der Stadt hat. Und auch wenn man denkt, dass eben manche Bevölkerungsgruppen auch anfälliger sind, ich denke jetzt an ältere Personen oder Kinder, die eben mit diesen Hitzewellen auch nicht so gut klarkommen, auch da muss man einfach gucken, dass es diese kühleren Orte in der Stadt gibt, wo man sich auch einfach mal kurz erholen kann und nicht zu Hause bleiben muss, weil man denkt, man schafft den Weg durch die Stadt nicht mehr. Das kann einfach nicht sein, dass manche sich nicht mehr raustrauen. Also da muss unsere Stadt irgendwie so gestaltet werden, dass alle Gruppen sich da bewegen können. Das geht jetzt natürlich sehr stark auch auf Klimaanpassungsmaßnahmen, aber da spielt natürlich diese Natur, was wir gesagt haben, dass mal ein Baum wo steht, eine beschattete Bank, eine Rasenfläche, die einfach kühler ist, dass man sich da erholen kann. Was,
ja. Wahrscheinlich auch die, was das Hochwasser etc. angeht, die Maßnahmen, die ja eben teilweise von euch auch schon angesprochen wurden. Also gerade weil wir an zwei Flüssen leben, ist die Hochwassersituation ja auch, wird wahrscheinlich immer kritischer, je nachdem, gepaart dann noch mit Dürrephasen, sind dann zwei Extreme, die genau. Dann auch nicht wirklich schön sind für die Menschen, die hier leben.
Genau, wir werden immer mehr Starkregenereignisse haben. Dagegen kann man sich natürlich besser schützen, wenn man viel Geld hat. Wir werden immer mehr Hochwasser haben, aber natürlich im Gegenteil auch Dürrephasen. Und sich davor zu schützen, kostet eben Geld. Und dass das nicht jeder Bürger, jede Bürgerin selber bezahlen kann, muss das dann eben auch die Kommune übernehmen. Und neben diesen verschatteten Plätzen auch in der Stadt für die Aufenthaltsqualität ist eben auch eine Sache Trinkwasserbrunnen, was ja auch schon angegangen wird. Aber auch da denke ich, da müssen wir noch flächendeckender die einsetzen.
Auf jeden Fall. Und nicht nur Hochwasser, auch Niedrigwasser wird häufiger auftreten und zwar langanhaltend. Und das ist natürlich schon auch eine Frage, was das für eine Auswirkung für Koblenz hat. Also die Schifffahrt ist eingeschränkt während Niedrigwasserphasen. Ich bin nicht sicher, wie diese Touristenschiffe noch fahren können. Da hängt natürlich in Koblenz schon auch relativ viel dran tatsächlich an Arbeitsplätzen etc.
Also auch Wirtschaft etc. wird da betroffen sein.
Ganz genau.
Die Wirtschaft und natürlich auch unser Trinkwasser irgendwann, weil auch das Grundwasser sinkt weiter ab. Und da wir weiterhin eine vernünftige Trinkwasserversorgung haben möchten, müssen wir eben dafür sorgen, dass wir die Schwammstadt umsetzen, dass wir einfach mehr Versickerung haben von Wasser Und ja, wir müssen natürlich auch den Klimawandel so gut es geht abwenden, um einfach auch diese Niedrigwasser- und Dürreperioden einzuschränken.
Wenn die KoblenzerInnen jetzt den Podcast hören und denken, oh, da möchte ich irgendwie gerne unterstützen, mich weiter informieren, wo können sie das denn tun? Das heißt, wo können sie nochmal nachlesen, was vielleicht möglich ist oder was so passieren könnte? Und wenn sie selber aktiv werden möchten, was können die KoblenzerInnen denn da tun?
Ich denke mal, das Nachlesen, was bisher passiert ist, kann man ganz gut auf der Homepage von der Fraktion. Also gerade was so Anträge und Anfragen angeht, ist da alles ganz schön aufgelistet. Selber aktiv werden und sich informieren, da haben wir das große Glück. Wir haben relativ viele NGOs auch in Koblenz. Also der BUND ist sehr aktiv. NABU gibt's was. Es gibt die Grünhecken, die sich engagieren. Also da wäre eine Möglichkeit.
Ökostadt.
Genau. Also da gibt's relativ viele Vereine in Koblenz, die sich da engagieren, wo man dann, die sich auch mal freuen, wenn dann Menschen mitmachen und sie unterstützen.
Man darf natürlich sich auch bei den Grünen melden.
Genau. Wir sind auch immer da, Ansprechpartner, Podcast hören.
Unser Wahlprogramm natürlich auch. Da sind einige Forderungen drin in dem Bereich Umwelt und Klimaschutz.
Super, dann vielen Dank euch beiden, dass ihr uns so viel über die Natur und Umwelt hier in Koblenz mitgeteilt habt und was wir da noch so vorhaben und bereits erreicht haben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.
Tschüss.